So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Wir befinden uns heute in Schmargendorf, in der Nähe vom Grunewald. Wir sitzen in einem, also es ist kein Hinterhof, es ist eher ein gartenähnlicher Hinterhof mit sehr weiten Rasenflächen und riesengroßen, schönen Bäumen. Eigentlich untypisch, wenn man in Kreuzberg ist, weil da hat man ja eigentlich eher so Hinterhöfe, die parkähnliche Situationen oder industrielle Situationen schaffen. Aber hier, es ist wirklich fast schon so, als ob man mitten, obwohl es ja immer noch Stadt ist, schon im Grunewald sitzt. Und mein heutiger Gast, ach, ich weiß gar nicht, wie ich sie beschreiben kann, weil sie macht so viel und ist so ein Energiebündel. Sie ist Schauspielerin, Sängerin, sie singt, sie schreibt, glaube ich, auch sie malt, also sie macht so viel. Sie kommt aus der Schweiz und ist sozusagen schon seit etlichen Jahren in Berlin. Ich glaube, man kann sagen, sie hat die doppelte Staatsbürgerschaft mittlerweile auch schon, weil sie so lange schon in Berlin ist, auch Berlinerin. Genau, wenn du das machst, dann hört man das. So, ich sage einfach mal Hallo, Iris Berlin.
Hallo, Nico, ich mache es nicht mehr.
Nee, man hört es halt. Ich finde das ja alles super, wenn man das macht, weil das ja alles passt. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Du hast ja lange auch immer wieder mich darauf hingewiesen, komm, lass uns doch jetzt endlich mal sprechen. Ja. Und immer wieder habe ich es verzogen oder verschieben müssen, weil ich war ja auch lange unterwegs. Dann warst du wieder weg. Ja. Iris, wir sind hier sozusagen bei dir im Hinterhofgarten und du hast es zu deinem Garten erklärt, oder?
Ja, mein kleines Paradies, weil hier sitzt immer nie jemand und die Hausmeisterin hat mir diese Gartenmöbel, diese wunderbaren, den Tisch vermacht, als sie ist dann gestorben und ich bekam das dann und wir machen hier schöne, nette Partys und ich lade Leute ein, die zu mir kommen, da muss man nicht immer irgendwo sein. Das Blöde ist immer nur, weil man alles runterschleppen muss vom dritten Stock und dann durch die Katakomben oder außenrum. Durch den Müll, ja.
Über den Müll.
Über den Müll. Also ich meine, bei den Mülltonnen schon. Vorbei, ja.
Ich finde das total schön. Sind das Linden hier? Ist das eine Linde hinter uns? Das weißt du das?
Buchen, Linden, weil die so richtig, Rotbuche,
oh ja, die liebe ich,
Lieder,
ja.
Ahorn, es ist alles da und dieser tolle Baumbestand ist einfach wunderbar. Und
wenn die so dicke Stämme, ne? Also ja, richtig alte Bäume.
Ja, alte, schöne Bäume. Und das haben die auch gelassen, als sie die Tiefgaragen gebaut haben. Da sieht man die kleinen Dächlein.
Ja.
Die Rotbuche da hinten, ja, die ist etwas, ich glaube, die haben da die Wurzeln erwischt. Also ich sehe von Jahr zu Jahr, dass da manche Äste absterben und die viel kleiner geworden ist von der Krone. Und das finde ich immer schade. Und ich sage immer, bitte guck zu dieser Rotbuche, weil es ist einfach unglaublich. Hinten geht die Sonne durch diese Rotbuche unter und die ganze Wohnung ist orange eingefärbt. Das ist einfach ein Privileg, hier zu wohnen.
Toll, dass du das sagst. Ja, ich liebe Rotbuchen. Das ist mit mein Lieblingsbaum. Wobei hier die beiden Linden, glaube ich, Ahorn, ach, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall auch schöne Bäume. Da hast du gesagt, da willst du dir mal eine Hängematte.
Eine Hängematte dazwischen, ja.
Finde ich toll. Iris, jetzt müssen wir mal zu dir kommen. Du kommst ja aus der Schweiz ursprünglich.
Ja.
Wo bist du da geboren?
Bruck. Also Bruck ist der Kanton Aarau und da bin ich geboren. Wir sind dann dauernd umgezogen und ich bin dann mit 18 zum Studium nach Deutschland gezogen, seitdem in Deutschland.
Nach Stuttgart?
Stuttgart, auf der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Da war Peimann auch in Stuttgart.
Ja, quasi, okay, du bist ja relativ fix, das finde ich gut. Das heißt, du hast deine Jugend, überspringen wir jetzt mal, du bist aus der Schweiz relativ im jungen Alter nach Stuttgart gezogen und dort dann auf der Schauspielschule angenommen worden.
Ja.
Und da Peimann dann auch gelernt?
Nee, Peimann hat ja da, also der Felix Müller hatte die Schule und Peimann kam ans Theater und wir hatten die ganzen Lehrer, die dort gespielt haben, hatten wir und haben natürlich bei Peimann, wir mussten dann immer alle antreten und durften da mitspielen und wir waren Peimanns Kinder, es waren die ersten zwei Reihen waren immer für uns reserviert, wir konnten egal wann ins Theater, wir konnten für eine D-Mark damals noch essen bei ihm und wir saßen natürlich nur im Theater, waren alle in Sattmann verliebt, ne?
Peter Sattmann,
natürlich
ja.
Peter Sattmann. Ja, ja. Und es war eine herrliche Zeit, weil es war damals toll, Kunst, Gian Greco Ballett, das großartige Theaterensemble und Kunstgalerie und alles. Und für mich als, sagen wir mal, etwas unbedarfte Schweizer Kind auch dieses politische Theater, was Peymann gemacht hat. Das hat uns alle sehr geprägt und gerade so die neutralen Schweizer vielleicht mal ein bisschen auf Trab gebracht.
Welches Jahr war das?
Oh, boah.
Weißt du das noch ungefähr?
Keine Ahnung.
Weißt du nicht mehr.
Keine Ahnung.
Das ist jetzt auch schon lange her. Aber
ewig.
Lange her, aber schöne Erinnerung geblieben. Und du sagst gerade, in der Schweiz hattest du nicht vor, eine Ausbildung zu machen? Du wolltest nach Deutschland oder wie kam das?
Also das kam so, dass ich, wollte ich Architektur studieren. Mein Vater war auch Architekt, ja. Stadtplaner. Und ich hatte so, bis das Studium begann, auf der Kunstakademie so ein Jahr Schnupperkurs gemacht, um dann Architektur zu studieren. Und da traf ich eine Frau, wir befreundeten uns sehr schnell, und die sagte, ich glaube, ich werde Schauspielerin, können wir da mal üben? Und wir haben zusammen geübt, ich alle Männerrollen, sie alle Frauenrollen, und sind dann im Konservatorium in Bern zum Vorsprechen, also zu dieser Schauspielprüfung gekommen.
Aha.
Ich hatte gerade eine Knie-OP, meine erste von vielen, und kam dann in Krücken.
Dafür läufst du aber super.
Ja, natürlich. Mit Wallehaaren sind wir dann in den Keller gestiegen, und ich habe gesagt, ich bin also nur als Begleitung da, und die haben uns aber beide genommen. Also, die wollten, sie müssen unbedingt Schauspielerin werden.
In Bern da?
In Bern, ja. Oh, und musste dann erstmal meine Eltern, weil ich das dann auch irgendwie toll fand, auch die Arbeit mit ihr, und dass wir so gelernt haben und das zusammen uns ausgeheckt haben, wie wir das alles machen und so. Und mein Vater dauerte, glaube ich, 14 Tage, bis ich ihn überzeugt hatte, weil er war schon ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte wahrscheinlich auch als Innen- oder normale Architektin auch sicherlich Spaß gehabt, habe ja auch dann mal beim Bühnenbild mitgeholfen und liebe es auch, Wohnungen einzurichten und so. Aber so kam es.
Das ist ja spannend. Das heißt, in Bern wurdest du angenommen, bist dann aber, hast du dich dagegen entschieden oder wie?
Nein, nach einem halben Jahr haben wir gedacht, naja, Bern, das war damals so ein bisschen eine poplige Schule.
Ach was,
Naja, da, so ein bisschen Hobby, Mädchen aus reichem Hause, und wir dachten dann, da gab es die SKS, wir gehen jetzt nach Deutschland, und haben dann überall geschnuppert, sind dann überall mit der Kinski und der Walser-Tochter war ich dann in Frankfurt in einer WG, und wir haben nächtelang diskutiert und haben uns die Schulen angeguckt. Ich bin in Stuttgart gelandet und meine Freundin ist in Bochum gelandet.
Wow. Wow, aus Stuttgart. Und bist du dann nach der Ausbildung wieder zurück in die Schweiz oder bliebst du da?
Nö, das hat sich dann nicht ergeben, weil ich habe dann verschiedenen vielen Theatern meine ersten zwei Anfängerjahre gemacht, und dann bleibt man. Also ich habe gastiert in der Schweiz zwei, dreimal, aber das wurde dann irgendwie immer schwieriger in der Schweiz. Naja, mir hat dann mal ein Schweizer Dramaturg gesagt, ach, du bist zum Feind übergelaufen.
Ah.
Und das fand ich dann irgendwie blöd.
Das ist aber interessant, dass du das sagst. Also du kannst das ja viel besser beurteilen. Du pendelst ja auch heute noch viel zwischen Schweiz zwischen der Schweiz und Deutschland. Ist das noch so, dass man sagt, so die Piefkes da oben hat sich das Bild der Deutschen in der Schweiz ein wenig normalisiert?
Das weiß ich nicht. Also mir fällt es ab und an, weil es sind ja zwei Seelen in meiner Brust. Also ich bin Deutsche und Schweizerin.
Ja.
Ein Erlebnis an einer Tankstelle mit meinem deutschen Auto. Ich fuhr zurück, weil ich wirklich keinen Tropfen Benzin mehr hatte.
Ja.
Und fahre rückwärts, weil ich die Einfahrt überfahren habe, und sage den allen, die dort getankt haben, ich möchte mich nicht vordrängen. Ich muss tanken, ich komme nicht weiter. Ich warte alle ab, bis ihr getankt habt. Dann kam die Tankwartin raus. Sau Schwaben! Und Schweizer sind ja, wir Deutsche sind ja alle Schwaben. Ne? Kam dann raus und ich habe ihr dann wirklich Schweizer Dialekt mal, sie kam gar nicht mehr nach. Sie guckte dauernd auf das Autoschild und auf mich. Und es kommt drauf an, ich kenne ganz viele, ganz tolle, viele Schweizer, die das nicht sind.
Ja.
Manche, ich weiß nicht, woher das kommt. Und ich komme aus einem Elternhaus, wo das nicht war. Da gab es nicht Sauschwaben. Meine Eltern liebten es, mich da zu besuchen und weltoffen.
Ja.
Ich weiß nicht, woher das kommt, dass man so ist, oder?
Interessant. Ja gut, das ist ja kein Phänomen, was jetzt typisch Schweiz ist.
Nein,
wir haben ja auch die Deutschen, das ist ja genauso. Ich glaube auch, dass es in Deutschland ein Musterbeispiel für Schweizer gibt, wo man sagt, naja, die sind jetzt so und so. Dabei ist das ja alles immer ganz, also ich finde es immer ganz subjektiv, weil das ist ja eine ganz objektiv, dass du das quasi, man kann die gar nicht einschätzen. Weiß man, wie ist denn ein normaler Schweizer? Kann ich dir gar nicht sagen. Also mein Klischee ist natürlich dann immer Käse und Holzblocken.
Kuckucksuhren und Almaufzug und gutes Essen und teuer und Frankli. Ja, nee, ich glaube einfach auch, dass man da, wenn es noch von damals vom Krieg kam oder so, wo man auch heute wieder aufpassen muss, passiert einem ja auch in Frankreich oder in Italien oder wo auch immer. Wenn sie sagen, Deutschland, und dann sage ich, nein, Schweiz, dann ist das sofort irgendwie besser. Also, ja. Wo ich dann auch denke, woher sind das die alten Leute, die aus einer anderen Generation kommen? Und ich glaube einfach auch, da müssen wir auch heute wieder aufpassen, diese Schuldzuweisungen, die wir überall und immer wieder machen, dass die jetzige Generation, die ja mit dem Krieg überhaupt nichts am Hut hat, aber wir müssen achtsam sein, dass das eben nicht passiert und dass wir wählen und dass wir in unserem Umkreis eben auch gucken, dass dieses Kriegstreiben, dieses sagen wir mal Ausländerfeindliche, ich möchte gar nicht mehr tief eingehen, aber also dieses Großzügige, dass das bleibt, dass das dass wir das bewahren, unsere Freiheit, unsere Demokratie und unsere Dankbarkeit auch denen gegenüber, die hier für uns arbeiten.
Na, Margot Friedländer, du hattest das gerade gepostet, die ist ja jetzt 103-jährig gestorben, sozusagen die eine Holocaust-Überlebende in Deutschland. Und die hat in einem Interview so schön gesagt, wir sind alles Menschen. Es ist egal, welches Blut du hast. Also kannst
muslimisches Blut, jüdisches Blut, alles
Blut ist Brot.
Wir sind Menschen.
Ja. Und das ist natürlich, das sollten wir uns alle wieder mal vergegenwärtigen, gerade in einer Zeit, ich habe die 80er als Kind doll mitbekommen und da gab es ja so ein Wettrüsten und ich finde mich jetzt ganz alarmiert wieder in so einer Zeit, wo scheinbar das Wettrüsten wieder stattfindet. Ja.
Das Drohgebärden und Wettrüsten.
Ja, wie kann sowas passieren? Also wie ist sowas? Weißt du, dass das für mich macht, also ich bin immer zuversichtlich, weil ich denke, es wird immer alles gut. Am Ende wird sowieso immer alles gut. Aber wenn du dann diese Despoten dieser Welt so siehst, und ich möchte jetzt gar nicht auf irgendwelche eingehen, aber dann fragt man sich immer.
Es macht Angst.
Ist es so, wir lernen, ich habe manchmal das Gefühl, die Menschen lernen nicht dazu. Die leben immer nur in dem Moment, was ja auf der einen Seite schön ist, den Moment auch zu genießen, aber nicht weiterzudenken. Ja, interessantes Thema. Müssten wir einen eigenen Podcast machen, aber der Aufruf war ja eigentlich auch, und den fand ich ganz schön, dass wir alles Menschen sind, das hast du so schön gesagt, und es ist egal, woher wir kommen, solange der Respekt voreinander nicht vergeht, finde ich es so wichtig, dass wir aufeinander zugehen und erstmal auch den anderen wahrnehmen, so wie er ist und mit all seinen Ecken und Kanten.
Natürlich, ne? Und wir haben alle Ecken und Kanten. Ja. Und dieser Respekt, auch in unserem Beruf, finde ich das immer wichtig, dass wir die Menschen annehmen und so wie sie sind und auch so belassen. Und deshalb freue ich mich jetzt auch so unglaublich wieder mit euch, mit dir, mit der Jedermann-Familie wieder spielen zu dürfen, weil das ist so, man ist da so respektiert, aufgehoben.
Ach, süß.
Und ich will aufhören, dass ich nicht heule, weil das war noch das Letzte, was ich meiner verstorbenen Mutter gesagt habe. Sie sagt, und was machst du? Sag ich, bin wieder bei Jedermann. Und sie hat sich so unglaublich gefreut auch und ich auch. Und Mein Nico.
Du bist ja, wenn wir jetzt gerade dabei sind, das ist ja ein klein bisschen Werbung indirekt. Genau, man darf dich ja erleben als jedermanns Mutter, weil du das bist ja eine fantastische Schauspielerin, aber ich finde, du spielst die Rolle auch toll. Mit so einer tollen Würde und mit so einem Anstand, und das wirkt nie irgendwie aufgesetzt. Das ist schon gerade bei dem Text sehr schwierig, finde ich, und das machst du ganz toll. Man sieht dich ja sozusagen in Regensburg und dann noch in Bayreuth. Genau, und wer mehr wissen will, kann dann natürlich einmal gucken. Du hast eine Homepage, ne? Iris Werlin, einfach mal googeln oder bei uns auf der Jedermann-Seite.
Also genau, ja.
Genau,
jedermann.de. Und ja.
Genau. Jetzt sagst du es gerade, sag mal, Iris, du machst ja diesen Beruf, du betreibst diesen Beruf schon ziemlich lange. Du hast, da würde ich gerne nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, auch nochmal vielleicht mit dem Unterschied. Deine ersten Gehversuche waren ja dann in Deutschland. Du hast an einer großartigen, tollen Schule deine Ausbildung genossen. Und war dann der Anfang für dich als junge Schauspielerin, war der so einfach? War das leicht, im Theater anzukommen? Du hast ja dann auch gedreht. Oder waren so ein paar Holpersteine, wo du sagst, puh, heute würde ich das aber anders machen?
Nee, das war relativ leicht, weil aus so einer großartigen Schule, bist du natürlich sehr schnell an Theatern, und damals hattest du einfach auch tolle Agenten, die kamen, oder auch Intendanten sind rumgereist und haben sich das angeguckt. Bei mir ging es sehr, sehr leicht, muss ich sagen.
Toll.
Und ich bin dann auch sehr schnell freiberuflich geworden, weil ich war neugierig, ich wollte politisches Theater machen, ich wollte Musical spielen, ich wollte drehen. Also, dass man da nicht so irgendwann einem Theater als Kulturbeamter versauert. Und ja, ich bin eine Nomadin, ich wollte alles ausprobieren und alles kennenlernen. Und das ist der einzige... Die einzige Pause war, als ich meine Tochter Gina bekam, wo ich dann 3 Jahre mit meinem Mann nur gedreht habe, sie mitgenommen habe, und anschließend, wo sie dann zur Schule musste oder so, dann versuchte ich Jobs wieder in Berlin, oder das leicht war, weil ich wollte kein Kind, was in Garderoben aufwächst.
Verstehe. Und weil du gerade sagst, es war leicht für dich, wie würdest du die Situation heute beurteilen? Ist das generell schwerer geworden?
Ja.
Jetzt nicht, man sagt ja immer, Frauen ab einem bestimmten Alter haben schwerer als Männer. Das
liegt an den Stücken, weil es einfach immer mehr Männerrollen gibt, und es gibt einfach auch mehr Frauen. Also damals bei uns, wir waren, glaube ich, 8 Frauen und 4 Männer auf der Schauspielschule, und das zog sich hin. Das hat sich heute total verändert, weil jeder kann Schauspieler werden, jeder kann Unterricht geben. Das ist ja explodiert, was sich alles Schauspieler nennt. Und natürlich, also wenn du jung bist, du machst auch mehr, du bist, was weiß ich, das erste war, glaube ich, dass ich mit auf Skandinavien-Tournee bin, da ist ein Mann ausgefallen bei Schule mit Clowns, da haben sie mir meinen damals noch nicht ganz großen Busen weggeschnürt, und ich habe den Quaste gespielt, und wir sind auf Tournee gegangen in Skandinavien, großartige Reise, super lustig mit Kollegen, das war toll, und zu Hause haben die Vorsprechen gemacht auf der Schule.
Wow.
Und ich weiß noch, wie mir damals, ich glaube, die hieß Frau Dietrich von der ZBF, hieß das damals noch,
genau,
die zentrale
Bühne,
ja, ZAV, gesagt hat, wie können Sie, Frau Werlin, Sie sind die die Vorzeigefrau der Schule, dieses Abgangs, und Sie sind irgendwo, was glauben Sie denn? Nein, ich habe gespielt. Mhm. Wir haben auch während der Ausbildung eben mit Peimann dann in Heidelberg gespielt und. Das war... Ja, da hat man dann nicht so geguckt. Und viele sagen, du bist mit dem goldenen Kochlöffel auf die Welt gekommen. Ich hatte Glück. Ich hatte einfach Glück. Und ich habe auch jetzt vielleicht noch Glück. Viele in meinem Alter spielen auch nicht mehr, weil wir sind ab 50 durchsichtig. Dabei braucht man immer wieder ältere Frauen. Und man muss die nicht mit Jungen besetzen. Und das finde ich eigentlich auch gut, dass Geld in die Hand genommen wird für Kultur, ganz wichtig, weil ich hatte jetzt ein Angebot, wo ich eigentlich eine 70-Jährige spielen sollte. Ganz wichtig, wir brauchen eine Alte. Aber covern zwei Rollen. Eine ist 45 und eine 50. Und irgendwie kam dann noch dazu, dass man dann auch noch Dance-Captain ist. Mhm. Ich habe dann abgesagt. Und ich weiß es nicht, ob man da sauer, traurig ist oder in was für eine Richtung unsere Kultur oder unsere Theater steuern, wenn da immer Geld gestrichen wird. Wie soll eine bald 70-Jährige das stemmen, dass man eine Hauptrolle 70 spielt, dann die zwei Rollen covert und noch den Dance Captain. Dance Captain heißt, dass eigentlich die Beste aus dem Ensemble, aus dem Ballettensemble Dance Captain ist und die Choreos kann. Wie sollten das alles geprobt werden? Und da hört sie irgendwann auf und ich habe dann nett abgesagt.
Hast du die Befürchtung, wir sind ja jetzt auch gerade wieder in so einer, gerade filmisch ist es ja in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, auch in Österreich im Übrigen, so dass die Filmfördergelder momentan sehr zurückgehalten werden, sage ich jetzt mal vorsichtig, ohne jetzt da großartig reinzugehen, das ist im Theater natürlich auch und das, was man, wenn Menschen sparen, das Erste, was sie sparen, ist natürlich Kunst und Kultur.
Kultur, bei Älteren, bei Kindern, Schulen wird ja auch nicht mehr gefördert. Also Kultur, Theater, AGs, ist ja alles gestrichen.
Wahnsinn. Ja, du kriegst es ja am eigenen Leibe mit noch. Ja. Sag mal, und wie hat für dich, weil du sagst gerade unter Peimann auch das politische Theater, wie hat für dich sich der vielleicht auch die Theaterwelt verändert von damals auf heute? Gibt es da vielleicht auch eine positive Entwicklung?
Kommt drauf an, wo du spielst, mit wem du bist, wie viel Zeit du hast, dass man Sachen diskutieren kann oder die Zeit hat eben zum Beispiel eines der schönsten Stücke, die ich auch gespielt habe und gerne wieder spielen würde, wäre Fräulein Schneider in Cabaret. Das ist so ein unglaublich wichtiges Stück und vermittelt auch Schulklassen und vermittelt einfach sehr, sehr viel, ist wunderbar geschrieben. Diese Fräulein Schneider zeigt eigentlich das ganze Spektrum von politisch bis naiv bis alles.
Ja.
Und dass da diskutiert werden muss, was du mit dem Stück willst. Ich habe es in der Schweiz gespielt und fand es auch richtig toll, dass wir einen guten Regisseur hatten, ja, der auch den Mut hatte, die Flacken zu zeigen und Aussagen zu zeigen. Wobei dann immer die Schweizer sagen, ja, das kann man doch eigentlich auch so ein bisschen streichen. Nein, nein. Das Stück ist so, wie es ist. Da muss man nicht streichen oder verharmlosen oder läuft ja immer wieder im Tipi und so und ich habe das oft auch gesehen und finde das ein wichtiges Stück und ich wünsche mir bei vielen auch unter uns Theaterleuten, dass wir den Auftrag haben, etwas zu vermitteln und die Zeit und das Geld bekommen, dass wir das auch machen dürfen. Und das Politikum weiß ich nicht, inwiefern, es gibt sicherlich schon oder jetzt auch wieder, wo man sagt, oh bitte keine Politik. Und da staune ich dann, man muss ja nicht Extremsmeinungen debattieren, sondern wichtig ist die Aussage, für wen, für was und warum wollen wir Theater spielen.
Was würdest du denn jungen Kolleginnen mit auf den Weg gehen, die jetzt sozusagen in diesen Beruf wollen? Also auf was sollten die achten oder wie sollten die in der heutigen Zeit mit diesem Beruf umgehen?
Ich habe damals meiner Tochter, die ist heute Psychologin, als sie den Drang hatte oder sagen wir mal vor 10 Jahren auch das machen wollte, ich habe ihr einfach den Rat gegeben, guck dir alles an, geh auf die staatlichen Schulen, weil da ist eine gewisse Ausbildung vorhanden. Weil ich wundere mich oft, wie so unbedarft junge Menschen sind, die weder einen Reinhard kennen, noch eine Giese, noch war gestern im BE ein wunderbares Stück zum Gedenken an Helene Weigel. Mhm. Und da sind viele, die das vergessen haben, was damals Brecht auch Neues gemacht hat. Mhm. Und da sollte man offen sein und dass die Schüler oder die Kinder oder dass die offen sind für alles, dass sie diesen Beruf wichtig sehen. Das ist nicht nur, wenn man jetzt mal Langeweile hat, ich werde mal Schauspieler, da verdient man gut. Man sollte sich sehr, sehr damit befassen und wirklich das Herz muss brennen dafür. Sonst macht das keinen Sinn.
ist das, du hast gerade was Schönes gesagt, offen sein, neugierig, ist das vielleicht auch ein Geheimnis deiner Jugend? Weil du wirkst ja, also ich meine, auch wenn du schon so lange in diesem Beruf bist, du hast ja was total Frisches, was fast manchmal naiv Kindliches.
Ja, muss man. Das, wir sind Kindsköpfe, wir sind im Theater und du findest im Theater immer, also wenn ich mit dir lachen kann oder mit unserer Gruppe lachen kann, wir sind alles große Kinder und ich glaube, das ist auch ja eine ganz wichtige Zutat in unserem Leben, dass wir diesen Beruf, die Niederschläge zum Teil auch, den Erfolg, alles, egal was alles dazukommt. Manchmal müssen wir haben monatelang gerade nicht viel Geld oder dass man das mit viel Humor, Selbsthumor und mit viel Gemeinsamkeit schafft, schöne Sachen zusammen zu machen.
Schön, dass du das sagst. Es hat dir der Humor, dich vielleicht auch nicht immer ganz ernst nehmen, auch geholfen, so durch schwierige Zeiten zu gehen?
Unbedingt. Ich lache am liebsten über mich selber, weil das muss man. Also nicht, dass ich mir tolle Witze erzähle, aber dass ich einfach in Situationen habe ich von meinen Eltern auch mitbekommen, dass man das mit Humor sieht, mit Lachen. Lachen, wie sagt Dario Fo und Franka Rame, durch Lachen erreichst du die Herzen der Menschen. Das finde ich ganz wichtig. Erstmal, bevor man schimpft, lachen.
Ja, wir schimpfen ja gern hier. Also man sagt uns ja auch, da haben wir wieder ein Klischee, Deutsche schimpfen immer gern. Du sag mal, gibt es was, was du in deinem Leben, abgesehen vielleicht auch als Schauspielerin oder als Künstlerin, noch gerne machen wollen würdest oder eine Rolle, die du gerne spielen möchtest oder wo mitspielen oder auch generell dich als Mensch, was dich noch wohin treibt, was du gerne machen möchtest?
Also Reisen ist mir viel wichtig, andere Kulturen sehen. Bin gerade wieder dran, an meinen Sprachen wieder zu feilen, weil Französisch habe ich viel, also wenig gehabt auf der Schule, klar. Mhm. Aber wird auch hier nicht so oft gesprochen, also das wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen, weil ich finde es immer schön, in den Ländern die Sprache zu können und auch so ein bisschen neu dazu, Spanisch, Englisch immer wieder, weil ich hatte das nicht auf der Schule.
Ja.
Ich hatte dafür technisch Zeichen, Algebra und Geometrie. Aber dass man das einfach hat, künstlerisch, ich male nicht, ich modelliere viel.
Ja, okay.
Weil es gibt so viele malende Schauspieler, muss man sich nicht, es gibt so wunderbare Maler, da müssen wir nicht alles können, aber ich modelliere gerne, einfach durch die Hände, mit Skulpturen, mit so, aber das mache ich so privat, um mich abzulenken oder um mich, was weiß ich, zu beschäftigen. Reisen, habe ich gesagt, würdevoll altern ist mir ganz wichtig, also auf Augenhöhe mit dem Partner alt zu werden, für mein Kind immer da zu sein, egal was passiert. Und Rollen, ja, ich würde wieder mal gerne so die alten Griechen, so, es gibt so wunderbare alte Götter, Göttinnen oder Medea, Mörderinnen oder irgend sowas spielen. Fräulein Schneider, natürlich würde ich nochmal gerne spielen. Ja, auch singen, befreit so auf der Bühne, dass man, ich mache ab und zu so Singprogramme mit anderen Kollegen, dass man, das ist immer toll, da gibt's auch wunderbare Lieder, wo vieles transportiert und ja.
Du sagst das gerade.
Gesund zu bleiben.
Das ist das Allerwichtigste. Ja. Gesundheit ist. Du sagst es gerade, neben dem Jedermann, der dieses Jahr folgt, sieht man dich in Programmen? Steht da was an, was vielleicht in Deutschland oder in Berlin stattfindet? Weil du tourst ja immer wieder und machst so deine eigene, ich glaube, Lesemusik.
Lesungen, genau, eben dieses Singprogramm. Im Moment nicht. Wir hatten gerade Orte, wenn man uns einlädt, wir kommen privat, wir kommen in kleine Theater, wir kommen schön in Säle, in Vereine. Ich habe auch entdeckt durch meine Mutter, die ist ja 97 geworden.
Wahnsinn.
Da haben mich in dieser Residenz, haben sie mich dann mal gefragt, Frau Wirlin, Sie sind ja die Mutter von Frau Wirlin und Schauspielerin, wollen Sie nicht mal bei uns lesen? Wir zahlen das.
Ach, sehr toll.
Und da das war so ein beglückendes, wertvolles Gefühl, was ich da mitnahm, für diese Menschen zu lesen, hat dann natürlich auch so 2, 3 andere Residenzen angesteckt, mich dann dazu zu engagieren. Und meine stolze Mutter in der ersten Reihe, das ist meine älteste Tochter, in diese glücklichen Augen zu sehen, ist auch eine Art. Also man, es ist egal, wo wir spielen, wichtig ist, dass wir Menschen erreichen und beglücken.
Das hast du alles schön gesagt, Iris. Das berührt mich ja richtig. Ich bin ja fast dabei zu sagen, das ist so ein schönes Schlusswort fast. Also ich meine, wir haben so viele Themen angeschnitten. Es macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und ich denke, also mal abgesehen davon, dass wir uns sowieso wieder sehen und hören, könnte ich mir vorstellen, dass wir hier diesen Podcast mal weiterführen, vielleicht mal an einer anderen Stelle. Iris, ich danke dir. Also ich habe noch bestimmt 30 andere Fragen.
Millionen Sachen, ja.
Aber na, mir war wichtig, dass ich wollte dich einmal den Zuhörenden, wie man das so schön neudeutsch sagt, einfach auch mal vorstellen, wenn man dich jetzt noch nicht kennen sollte. Ich finde, du bist eine total inspirierende Persönlichkeit. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Gesundheit sowieso, aber auch das, dass du so weiter powerful durchs Leben gehst und dass wir uns noch ganz oft begegnen werden. Hast du noch ein paar letzte Worte?
Ich danke dir, Nicole, weil es ist immer wieder schön, mit dir zu sprechen und zu unsere Gedanken weiterzugeben. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ganz viele Leute uns besuchen bei Jedermann. Auch ich habe immer noch so ein paar Fans von unter uns, denen ganz liebe Grüße alle und besucht uns. Letztes Jahr kam ein Fan, der eine Karte gewonnen hat und war noch nie im Theater. Und dieses junge Mädchen war so berührt von Theater.
Wahnsinn.
Und sitzt nicht nur vor der Glotze, kommt ins Theater, es wird sich lohnen.
Schön. Ja, und von mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bleibt zuversichtlich und fröhlich. Danke.
Tschüss.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.